Psalm 85. Manchmal ist wichtig, dass man sich an den Grund erinnert, ne, worauf überhaupt unser Glaube baut und warum wir uns überhaupt für Gott entschieden haben. Heute, wie gesagt, gibt es Milchreis. So. Für alle Fleischesser ist gut verdaulich. Für dich mit Kompott. Bitte. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs, ein Psalm. Spielt hier, als Israel zurückgeführt wurde von der Gefangenschaft aus Babel. Dann stehen sie da und fangen an, wieder alles aufzubauen, die Mauer zu bauen, irgendwann den Tempel zu bauen, aber trotzdem ist es nicht wie vorher. Ja, haben wir gesehen, als wir durch Israel gegangen sind, dass die Alten, die noch den alten Tempel gesehen haben und die Herrlichkeit so da standen und geheult haben, und die Jungen, die das nicht kannten, die haben gejubelt und gefeiert. Ne? So ein, und die Alten haben bereut, so ein, weil es ihre Sünde war. Ja, weshalb so viel von Gottes Tempel eingerissen wurde und zerstört wurde. Ja. Herr, du hast deinem Land einst Gnade gewährt, hast das Geschick Jakobs gewendet, hast vergeben die Schuld deines Volkes, hast alle ihre Sünden zugedeckt. Du hast all deinen Grimm hinweggetan, hast dich abgewandt von der Glut deines Zorns. So stell uns wieder her, du Gott unseres Heils, lass ab von deinem Unmut gegen uns. Samus fängt an halt und drückt seine Hoffnungslosigkeit aus, weil gerade sieht er noch nicht die Herrlichkeit. Ne? Gerade ist das Volk noch im Grimm, im Zorn Gottes. Ne? Und dieser Zorn Gottes darf man nicht verwechseln mit dem Zorn der Menschen, denn Gott ist heilig und auch sein Zorn ist heilig. Und wenn Gott, wenn er steht für Gott, er ist grimmig oder zornig, ne, das Zorngericht, dann ist es nicht so, dass Gott da oben sitzt und denkt so, Pisser, ja, ach, schlecher, ne, ich mach euch fertig und so, schon wurde getan, da schon wurde ein Götze, jetzt reicht's mir hier, so und Blitz runter oder sonst was, sondern Gott ist immer schillig, ne? Gott kommt nicht einfach ins Temperament rein und seine Gefühle pulsieren in ihm und er reagiert über, so wie wir Menschen. Ne? Aber sein Zorn ist halt anders, das ist halt wie der Zorn bei einem Richter. Ne? So ein, es ist eine Entscheidung, die getroffen wird, so ein, gegen diesen Menschen. Ne? Es gibt zwar Situationen, wo man sieht, so, dass Gott, wie er mit seinem Volk redet, so, wo er schon mal Gefühle rauslässt. Ne? So ein, aber trotzdem darf man sich da keinen Menschen vorstellen, der da sitzt und das voll aggressiv macht. Ne? Wir haben das bei Jesus gesehen. Das einzige Mal, dass er wirklich laut wurde oder also gewalttätig, würde ich mal sagen, so war als zweimal sich die Peitsche gebaut hat so und diesen ganzen Leuten, die mit Gott das Namen Geld machen wollten, so ein rausgetrieben hat aus dem Tempel und gesagt hat, das hier ist ein Betshaus. Ja. Gott ist nicht euer Marketingprodukt oder sonst irgendwas, so, sondern hier sollen die Menschen herkommen, um mit Gott zu reden. So, ja. Das ist der Profit, der hier gemacht werden soll. Aber der Grimm und der Zorn Gottes ist auf den Menschen. Ne? Und das heißt, dass er bestraft. Ich habe heute Römer gelesen und im ersten Kapitel kann man sehen, dass Gott dem Menschen Grips gegeben hat, sagte, Einsicht und Verstand und auch Zeit zum Nachdenken, und jedem Menschen muss es klar sein, dass es Gott gibt. Ne? Deshalb, selbst der entfernteste Stamm irgendwo in einem entferntesten Urwald, so unter irgendwelchen Bäumen, der nie rausguckt, so ein, ne? Vielleicht gibt es auch einen Stamm unterirdisch, wer weiß, so ein, aber selbst der kommt nicht drüber hinweg, sich alles anzugucken, zu sagen, ja, es muss Gott geben. Ne? Der Mensch ist nicht das Höchste. So ein, und dann sagt er halt, aber Da waren halt Menschen, die sich abgekehrt haben von Gott, Sohn, und die hat er dann einfach irgendwann sich selbst hingegeben, ne? Und so hat der Mann und die Frau ihren natürlichen Geschlechtsverkehr verlassen, und Frau ist mit Frau und Mann mit Mann entbrannt, und so hat Gott Neid und Wut und Zorn und Gier und Habsucht und allerlei Götzen zugelassen, ne? Aber nicht weil Gott das erschaffen hat, sondern der Mensch hat irgendwann gesagt, so, ich will mit dir aber nichts zu tun haben. Ne? Und so wie es keine Dunkelheit gibt und kein Licht, ne? So ist auch der Mensch außerhalb von Gott halt außerhalb der Liebe, ne? Die Gott hat, der Reinheit. Da wo Licht ist, gibt es kein Dunkel. Aber wenn Licht fehlt, ist es dunkel. Ja, aber dunkel ist nicht messbar. Auch Kälte ist nicht messbar. Ne? Kälte gibt es nicht. Ist halt nur, hat Einstein gesagt, und da hat er recht, ist halt nur ein Fehlen von Wärme. Ne? Aber wenn Wärme dort ist, dann wird es halt wärmer. Ne? Aber so ist halt auch mit Gott, habe ich irgendwann überlegt. Gott hat nicht das Böse erschaffen. Ne? Die Gier oder den Neid, den Hass und die Wut, die Selbstsucht und Selbstliebe, die Selbstzerstörung oder die Zerstörung anderer, ne? Das hat Gott nicht erschaffen. Gott hat auch Krankheit nicht erschaffen oder sonst irgendwas, sondern wenn der Mensch nicht in Gott ist, dann ist all das Gute, was Gott halt ausmacht, halt nicht vorhanden. Und so kommt halt dieses Negativbild raus, ne? So wird auch die Ewigkeit sein. Es gibt eine Ewigkeit mit Gott und eine Ewigkeit ohne Gott. Ja. Und alles das, was wir lieben, wird auch da sein, weil Gott da ist. Ja. Aber an dem Ort, wo Gott sich nicht zeigt, da wo Gott nicht ist, da ist auch all das, was ihn ausmacht, halt nicht zu finden. Ja. Deswegen ist es so dunkel dort. Wir müssen aufpassen, weil wir können uns auch immer noch gottlos verhalten. Steht auch weiter da im Römerbrief. Ja. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Handeln und unser Tun, unser Denken genauso gottlos ist, ne? So, wenn da einfach keine Reinheit und keine Gnade zu finden ist, keine Selbstbeherrschung und sonst irgendwas. Der Gott naht, sündigt nicht, sagt Johannes im ersten Johannesbrief. Ne? Der sagt, dass er nicht sündigt, der lügt und ist nicht in Gott. Und das stimmt auch, ne? Ich weiß, ich sündige, aber wenn ich in Gott bin, ist es mir nicht möglich. Ne? So wie ich nicht sündigen kann, wenn ich vor euch bin. Ist mir nicht möglich, weil ihr mich beobachtet. Ne? Also je realer Gott ist in meinem Leben, desto mehr Disziplin habe ich einfach, mein Fleisch drin zu lassen. Ne? Hier ist aber jetzt so, dass das Volk halt durch die Welt gehen musste, und Gott hat sie gelassen, hat die Welt als Richter genommen, aber jetzt kommt dieses bußfertige Herz mit rein, ne, von diesem Psalmisten, der halt sagt so, Herr, du hast das schon mal getan. Ne? Und gerade dann, in dem Moment, wo du hilflos bist und denkst, ich kann nicht umdrehen, ich fühle mich Gott gerade fern. Ne, gerade da ist es wichtig, dass man sich zurück dann erinnert. Ne, das ist ein Segen. Gerade in den Momenten, wo man Gott nicht hören kann und sich fragt, so, bin ich überhaupt errettet oder sonst was, ne? Oder wo man sagt, so, warum bin ich so hilflos? Ich bete und bete und er hört nicht. Ne, gerade da ist es wichtig, dass man sich zurückerinnert, in die Situation, wo Gott gesprochen hat, wo Gott besiegt hat. Ja. Weil dir dann würde bewusst wird, so ein Ja, Gott redet auch mein Leben. Gott hat sich auch mir als lebendiger Gott bewiesen. Ja. Und der Psalmist erinnert sich und er kommt zurück und er sagt, Gott, so greif jetzt ein. Lass deinen Zorn nicht mehr walten, sondern vergib uns. Du hast schon mal Sünden vergeben. Und dein Zorn war gestillt. Dein Richten hat aufgehört und du hast vergeben und gesegnet. So mach das jetzt wieder so. Das ist der erste Schritt zur Buße. Die sich gottlos verhalten haben und somit jetzt gerade vielleicht in der Gottlosigkeit auch sind, und nicht gottesfürchtig leben können oder denken können, so ein, gerade da ist es wichtig, halt wieder umzukehren. Diese Umkehr oder Buße, hat halt verschiedene Schritte. Ne? Einmal fängt es an mit der Sehnsucht danach, es soll jetzt wieder ordentlich sein. Ich wünsche mir wieder dieses volle Leben, das ich mal hatte. Ne? Ich will jetzt nicht mehr so unbeständig sein und so hilflos, sondern ich möchte wieder mit dir ganz nah sein. Ne? Ich weiß noch, wie schön es war, wie sicher ich mich gefühlt habe, wie viel Freude ich hatte und wie viel Frieden. Und dann kommt die Erkenntnis. Ja, ich habe Falsches getan und ja, ich bin vielleicht krumme Wege gegangen oder habe gottlose Entscheidungen oder Kompromisse gemacht mit dir, weil ich dachte, es ist besser. Ne? Hab vielleicht nicht die Götzen verbrannt, die da auf dem Weg lagen, sondern hab sie mir eingesteckt. Ne? Hab mein Vertrauen vielleicht in Geld gesetzt oder in einen Partner oder in Spielzeug oder in Talenten und Gaben oder in meinen Job oder in sonst irgendwas. Ne? Und habe dort versucht, voll zu werden. Aber ja, ich bin zerbrochen. Ja. Aber wenn es allein nur dabei bleibt, selbst wenn man die ganze Zeit heult und es wirklich ernst meint, aber man steht auf am nächsten Tag und geht seinen Weg weiter genauso, dann ist es halt nicht Buße. Sondern das ist dann trotzdem ein unbußfertiges Herz. Und dort gibt es keine Vergebung, keine Erlösung, keine Heilung, weil es nicht möglich. Das Einzige, was Gott braucht, ist ein Mensch, der sich umdreht zu ihm, egal was er gemacht hat, und sagt so, und jetzt du wieder. Und dann auch den ersten Schritt geht. Jetzt los, ja. Stell du uns wieder her, du Gott unseres Heils. Lass ab von deinem Unmut gegen uns. Oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn währen lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Weiß nicht, wie oft ich das in meiner Zeit mit Jesus schon gebetet habe. Ja, mit anderen Worten vielleicht so, wie wir es vorhin gesungen haben, vielleicht, ne? Oh Herr, lass mich wieder brennen oder so, ne? Puste doch mal ein bisschen stärker, damit ein größeres Feuer ist und gib mir irgendwas von dir rein als Brennstoff, so damit ich möchte wieder entfachen. Ne? Gerade in Zeiten, wo ich trocken geworden bin und warm. Ne? Herr, hauch mich noch mal an mit deinem Odem, beleb mich ganz neu. Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Komm du zur Rettung, Herr. Vergib du uns auch, wenn wir es nicht verdient haben, einfach nur deswegen, damit wir deinen Namen loben und dich preisen. Wir sind doch dein Volk, wir tragen deinen Namen. Also, tu's für dich, Herr. Ich will hören, was Gott, der Herr, reden wird. Denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Und hier ist er jetzt bereit, Buße zu tun, Gott die Ehre zu geben, wieder in ihm Schutz zu suchen, den Lobpreis anzufachen, das Gebet. Nun, er sitzt da und fragt Gott und wartet. Ne? Und sagt, okay, ich möchte Gott hören. Ja, ich bleibe jetzt hier und höre dir zu. Also sprich, und du wirst reden. Und schon wendet sich der Blick und diese Kraft und Zuversicht in Gott kommt wieder. Ne? Diese Versprechen, die Gott gemacht hat für sein Volk. Du wirst Frieden geben. Warum? Weil ich dein Volk bin. Aber was hier wichtig ist, halt seinen Getreuen. Ne? Zwar immer in Gottes Reich, ob jetzt im alten Bund oder die Gemeinde im neuen Bund, wo Gottes Volk entweder harte Herzen hat oder weiche Herzen. Ne? In einer Gemeinde sitzen manchmal Menschen, die gerade einen gottlosen Weg haben und andere Menschen, die gerade treu sind in dem, was was Gott will. So ein Segnen tut er uns alle, aber ein besonderes Maß bekommen die halt, die treu sind. So wie David vorhin, was ich vorgelesen hatte beim Beten. Er wird gerade zum König eingesetzt und das Erste, was passiert ist, dass die stärkste Macht, die die Welt damals zu bieten hatte, das Volk der Philister mit der modernsten Waffentechnik und Ausrüstung, mit alle Soldaten gut ausgebildet, dass die kompletten Philister sich sammeln, um gegen dieses kleine Volk und diesen jungen König zu kämpfen. Also der Feind bietet alles auf, was da ist, um gegen David zu kämpfen. Und das, was David macht, ist weise. David zählt nicht seine Männer oder sonst irgendwas, oder sagt, wir brauchen mehr Bogen und mehr Lanzen oder was auch immer, sondern David kommt und geht zu dem, der stärker ist als jeder Feind. Seinem Gott. Das ist der einzige Grund, warum David so gesegnet war. Die Treue hatte nie verlassen. Selbst in der größten Sünde, die Treue zu Gott, die hat er nie gebrochen. Er wusste immer, da ist Gott. Und, die Treue zu Gott ist wichtig. Selbst wenn man nicht treu sein kann in Gebote halten oder in total intensives Gebetsleben oder Bibel lesen oder wenn man kein Herz gerade hat für andere Menschen und dann auch nicht sich einbringt in die Gemeinde oder in fremde Menschen, wenn man gerade keine Kraft hat zu dienen oder irgendwie Zeit zu investieren oder zum Gottesdienst zu kommen oder irgendwas anderes, so ein das alles, das kommt, wenn man wieder fest in Jesus ist. Aber das, was wir brauchen, ist die Treue zu Gott. Dass wir trotzdem all dem, auch wenn wir so eine Zeiten haben, unser Herz trotzdem weiter ihn sucht, nach ihm schreit. Und manchmal sind meine Gebete nicht mehr als, Herr, mehr als das ist jetzt nicht so. Ich weiß auch nicht, wie mehr kommen sollte. Mach du das bitte. Hilf du mir da. Ich gebe auf. Aber das reicht. Weil gerade da ist der Punkt wo Gott halt dann wieder erhebt. Aber wie schade ist es, wenn da ein Kind Gottes ist, das weiß, dass es gerade echt einen krummen Weg läuft oder ein gottloses Leben führt, aber versucht, um da eine Balance reinzukriegen, halt das sich investiert in so christliche Phrasen, ne? Irgendwelche Dienste macht oder irgendwie besondere Treffen oder dies oder jenes, ne? Versucht mehr Bibel zu lesen und zu studieren oder mehr irgendjemanden einzuladen oder sonst was, aber das Herz überhaupt nicht vor Gott kommt in Ruhe und sagt, ich möchte hören von dir jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt einfach still und nur vor dir. Wir können noch so treu in all diesen christlichen Kram sein, aber wenn wir nicht treu sind Gott gegenüber, so dann bringt uns das nichts, außer noch mehr Last. Wir haben einen riesen Vorteil zu dem Menschen im Alten Bund. Auch damals wenn du so das Alte Testament die Geschichten anguckst, ist es krass. Also da war kein Jesus gekreuzigt und wieder auferstanden, aber trotzdem haben die Männer und Frauen Gottes so geglaubt. Ne? David ist gekommen ins Gebet, hat gesagt, ich habe gesündigt, aber jetzt ist mir vergeben. Ne? Und geht weiter. So ein neutestamentlicher Glaube, obwohl Christus noch gar nicht passiert ist in der Zeit. Ne? Das hat sich nicht verändert, aber was sich verändert hat, ist Folgendes, dass Gottes Präsenz jetzt in uns selber ist. Wir geben Christus unser Leben und schon nimmt er Wohnung in uns. Auf einmal sind wir der Tempel. Auf einmal ist Gottes Reden einfach da. Das ist für uns viel schwerer, jetzt in so eine Sünde zu fallen oder in so eine Gottlosigkeit wie die Menschen damals. Da war Gott immer nur in der Ferne und wenn sie nicht zu ihm gerufen haben, war er stumm. Außer es gab einen Grund, warum Gott sich einmischt. So, aber bei uns ist es ganz anders, weil Gott wohnt in uns. Und selbst wenn wir uns gottlos entscheiden wollen, ist da der Heilige Geist, der halt immer reinquatscht. Ne? So, und der ein schlechtes Gewissen macht. So, und der einfach Türen zuknallt. So, und, ne? Der es uns einfach nicht genießen lässt, gottlos zu leben und zu denken. Von daher mache ich mir auch über manche Leute, die ich hier hatte in der Gemeinde, nicht so viel Sorgen, weil ich weiß, sie sind gerettet, der Heilige Geist wohnt da drin und selbst wenn sie gerade Kompromisse eingehen oder sich total Banane benehmen und einen total falschen Weg machen, ich weiß, lange werden die da nicht sitzen auf ihrer Couch. So, ne? Weil Gottes Zorn nicht mehr existiert. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, was Christus uns geschenkt hat. Buße konnte man damals schon tun, jederzeit, aber das, was er uns geschenkt hat, ist ein zornfreies Leben. Ein Gott, der selbst in unserer Gottlosigkeit lächelnd auf uns herabguckt. Ein Gott, der die Gerechtigkeit von Christus sieht. Zwischen mir und Gott geht es nicht mehr um Gerechtigkeit. Ich bin gerecht. Heilig. Genauso wie ihr. Das ist kein Thema mehr zwischen Mensch und Gott. So ein Heiliger kann ein Mensch halt nicht werden. Als man geworden ist, in dem Moment, als man zu Jesus gegangen ist und gesagt hat, so, und das Opfer nehme ich an. Und jetzt bin ich von neuem geboren und du bist mein Herr. Da war ein Moment von einem auf den nächsten und du bist neu geboren und zwar als heiliger und gerechter Mensch. Neu bekleidet. Ich muss immer ans Abendmahl denken. Ich finde die Szene so lustig, wo Jesus halt sich hinkniet, seinen Sklavenschurz anzieht und auf die Knie geht so und hier mit Petrus anfängt. Ne? So der knorrigste Typ von da. Ne? Ein richtiger Fischer. So ein, und sitzt da und will halt die Füße waschen. Und Petrus sagt, du wäschst mir nicht die Füße. So, ich bin nicht würdig, dass du mir diese überhaupt Riemen, oder war das Johannes der Täufer? Na, jedenfalls sagt Petrus so, ich bin nicht würdig, dass du mir die Füße wäschst. Wo komme ich denn da hin? So, und du bist Gottes Sohn. So, und der Messias, der König der Könige. So, und das kann nicht sein. Und Jesus sagt so, habe ich vergessen, was er sagt. Was sagt er? So, ja. Ja, genau, danke. Ich hatte es nicht mehr im Kopf. Aber wenn ich dir nicht die Füße wasche, Petrus, so, dann kannst du nicht gerettet werden. Ne, und Petrus, so wie er halt ist, erst mal reden, dann nachdenken, ne, ja, dann bade mich komplett. Ne, und Jesus guckt ihn an und lacht bestimmt dabei und sagt halt hey Petrus, du bist schon komplett gewaschen. Durch mein Blut und mein Leben, das ich dir gegeben habe. So, du musst nicht mehr gebadet werden. Du bist rein. Das Einzige, was noch gewaschen werden muss, sind deine Füße, weil du noch in der Welt bist und beim Laufen auf dem Weg halt zu dir dreckig machst. Der Rest wird nicht mehr gewaschen. Ist schon fertig. Also wenn was verbrennt dann im Himmel durch diese Feuerteufel, dann sind es unsere Füße. So, ne, der Dreck. Und das fand ich so mächtig, ne? Was Jesus da gemeint hat, und da ist mir einiges klar geworden. Ne? Weil ich habe das immer überlesen, aber vor 3, 4 Jahren hat es so Klick gemacht beim Lesen. Ne? Und wo ich dann dachte, ja, das ist wirklich mächtig. Das, was Jesus hier sagt, ist, wir sind schon heilig und gerecht. Ne? Obwohl ich uns Deppen hier so angucke und auch mich, ne, der wahrscheinlich einer der Größten mit ist. Größte kann ich nicht sagen, einer der größten auf jeden Fall. So, ne, und ich denke, das fühlt sich aber nicht so an und das sieht auch nicht so aus. Ne, so viel wie ich mit den Philistern kämpfe und immer verliere, ne, so oft wie ich dagegen stürme mit meinem kleinen Klappmesser und irgendwelche Ohren wegmetzle, anstatt weise zu sein und einfach dich machen zu lassen, so oft wie ich ins Horn komme, wenn meine Kinder mich wütend machen, weil sie sich total der Banane benehmen und irgendwas tun, was absolut keinen Sinn macht. So, ne? Und ich in mein Zorngericht komme, so, ne? Oder so viele Male, wo ich einfach mich wie ein Tropf verhalte meiner Frau gegenüber, ne? Und lieblos bin oder selbstsüchtig. So viele Male. Und trotzdem brauche ich mich ums Baden und keine Gedanken mehr machen. Das hat Jesus uns geschenkt. Das ist dieser neue Bund, dieses neue Versprechen, dieser neue Vertrag, den Gott mit uns gemacht hat. Wir haben so viel mehr als die Menschen hier im alten Bund. Und das ist was Herrliches. Und das bedeutet, dass wir jetzt aber sagen können, Papa. Dass wir Bruder sagen können und nicht nur Gott und Herr und König, ne? Sondern Gott hat uns eine ganz neue Beziehung geschenkt mit ihm. Ne? Und ich bin kein Mädchen, wenn ich bete oder so, mir kommt es schon so vor, ich sitze mit Jesus da rum, ne? Und ich rede mit ihm, als ob er gerade ein Mensch ist. Aber ich bin jetzt kein Mädchen, also ich kuschel mich nicht so an, ich bin auch nicht so ein Johannes, ne? Und laufe mit ihm da Hand in Hand, so, wenn ich mit ihm quatsch, sondern da sitzen zwei Männer und die quatschen, ne? Aber nicht nur Freunde, sondern was viel Intimeres, ne? Und das ist was Wundervolles. Und das ist das, was viele Christen einfach nicht verstehen, weil sie irgendwie mit der Theologie, mit dem Kopf festgehangen sind. Nicht weiterkommen. Ja. Das ist die Predigt, die wir geben sollen. Das ist das Evangelium Gottes. Diese neue, gute Botschaft. Ja. Wenn der alte Bund, der neue Bund wie der alte wäre und die Gemeinschaft, dann warum was Neues? Ich meine, da hätte sich nichts geändert. Ja. Das ist diese wunderbare Nachricht. Und deswegen können wir in diese Freiheit in Christus leben, weil zur Freiheit sind wir berufen. Ja. Von daher ist es mir auch nicht möglich, irgendjemand zu richten. Ja, weil manche von uns müssen 5 Gaben einsetzen und andere von uns nur eine. Ja. Aber das, was wirklich entscheidend ist und das, worum sich alles dreht, ist, ich muss mich trotzdem entscheiden, treu mit Gott zu sein. Ja. Das ist der Glaube, der die Früchte bringt. Ja, und der Glaube ist ein Hoffen auf was oder eine Realität für einen, obwohl es nicht da ist. Und es ist so wichtig, dass wir nicht vergessen, wozu wir berufen sind. Na, da kommt das schlechte Gewissen. Grüß dich. Und ich, wo waren wir? Willst du uns nicht wieder neu beleben? Ich lese mal Vers 7. Damit dein Volk sich an dir erfreuen kann. Herr, lass uns deine Gnade schauen. Schenke uns dein Heil. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird, denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Nur, dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Nun, wir haben diesen Frieden, diese Freiheit in Christus gesehen und dass wir komplett gewaschen sind, nur unsere Füße dreckig machen, aber das ist eben der Punkt. Auch Paulus hat gesagt, so, ich falle. Und in der Vergangenheit ist vieles falsch gelaufen. Waren viele Menschen, die mich verletzt haben, viele Menschen, die ich verletzt habe. Eine Menge Gottlosigkeit, die passiert ist, durch meine Hand oder durch die Hand von jemand anderen. Aber ich bin jetzt meinem Gott treu und gucke treu auf ihn und bleibe in meinem Christussohn und zähle nicht mehr, was da war. Und zähle auch nicht, wenn ich gerade gefallen bin und gottlos reagiert habe oder gehandelt, sondern ich stehe auf und ich laufe einfach weiter. Das ist diese Freiheit in Christus. Aber das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Das gehört mit zur Treue Gottes. Nicht nur treu sein darin, ihn auch in seiner Gottlosigkeit, die man manchmal hat, zu suchen und an ihm festzuhalten und ihm um Rettung und Heil zu bitten, sondern halt auch bereit zu sein, den ersten Schritt zu tun, ja, im Glauben. Und bereit zu sein, auch zu sagen, aber ich möchte jetzt auch heil leben. Die Frau, die gesteinigt werden sollte, weil sie Ehebruch begangen hat, warum auch immer der Mann, der Ehebruch begangen hat, nicht dabei war, ne? Aber die Frau war auf jeden Fall da und sollte gesteinigt werden. Jesus fängt an, irgendwas auf den Boden zu schreiben. Ne? Vielleicht Pharisäer Heinz hatte schlechte Gedanken bei Gottesdienstbesucherin Inge oder sowas. Ne? Und der Heinz geht. Ne? Und dann kommt Peter dran und dann Gustav. Und alle Steine fallen zu Boden. Ne? Und Jesus sitzt da nur noch mit der Frau alleine. Und er sagt zu ihr, naja, und? Ich kenne mal da. Und ich so, na dann verurteile ich dich jetzt auch nicht. Deine Sünden sind dir vergeben, aber jetzt sündige nicht mehr. Jetzt bleib mir treu. Ich sehe so viele, die erkennen, ich sehe das auch in mir oft, ich erkenne, was falsch läuft, ich werde erwischt oder überführt vom Heiligen Geist, ne? Aber es fallen keine Steine, sondern ich bitte um Gnade und ich krieg's natürlich. Ne? Weil Jesus für mich gestorben ist. Da muss ich mir keine Platte mehr machen. Ich darf jederzeit aufstehen. Wenn ich komme im Glauben und sage das war Sünde, vergib mir, ne, dann ist mir vergeben. Aber es ist oft, dass ich dann aus der Tür gehe und ich sage ich will jetzt sauber laufen, ne, aber klinge schon wieder beim Nachbarn, ne? Ich nehme jetzt nur das Beispiel auf, okay. Ich klinge nicht bei Nachbarinnen oder Nachbarn, ne? Wenn ich jetzt die Frau gewesen wäre. Ne? So geht das nicht. Das ist dann Ausnutzen der Gnade und im Grunde ein Leben außerhalb von Gottes Gnade. Das ist ein gottloses Leben. Ne? Und da sagt Johannes und Petrus ganz klar, wer so lebt, ist nicht in Gott, sondern belügt sich und andere. Ne? Ist unmöglich. Und man kann sich nicht, wenn man errettet ist, sich Pornos auf den Rechner laden und die da lassen. Unmöglich, dann in eine Gemeinde zu gehen und zu sagen, Gott ist mit mir und ich bin in Gott. Auch nur ein Beispiel. Es geht einfach nicht. Dann stimmt irgendwas nicht. Und dann ist fraglich, ob man wirklich dann Gott überhaupt erkannt hat. Weil der Heilige Geist redet zu jedem seiner Kinder und das ist herrlich, was Gott uns geschenkt hat. Ein Ausweg aus unserer Unfähigkeit. Ein Ausweg aus unserer Gottlosigkeit. Und der eigentlich alles bezahlt hat und getan hat, das waren nicht wir, die wir uns entschieden haben, das Geschenk anzunehmen, sondern das war der, den wir verlassen hatten. Ne? Christus ist ein wundervolles Geschenk. Ein Geschenk für die Ewigkeit. Er ist immer treu, auch wenn wir untreu sind, heißt es irgendwo. Und es ist wichtig, dass wir uns sauber halten, ne, und nicht wieder zurückkehren und uns wieder zur Torheit wenden. Ja. Wenn man noch so viel Erkenntnis und Weisheit hat, aber das Gegenteil tut, dann ist man der größte Narr in meinen Augen. Im Endeffekt ist Weisheit und Erkenntnis nur dadurch bewiesen, sagt Salomo in den Sprüchen am Ende, wenn auch gottesfürchtig, wenn Gottesfürchtigkeit daraus kommt, ne, und eine Selbstdisziplin, das Halten der Gebote, die Gott eingibt. Ansonsten hat es nichts mit Weisheit und Erkenntnis zu tun. Dann ist man nur aufgebläht, aber was in einem drin ist, ist halt nur Luft. Ne? Eine kleine Nadel vom Feind reicht und ist dann nur so ein lappriges Ding. Und ich habe da auch Angst vor. Ne? Und das sind so viele Siege, die ich hatte, und wo ich mir dann sicher war, die kommen nicht zurück. Und warum auch immer, eine Kleinigkeit und bums, liege ich wieder in meiner Torheit. Ne? Und es ist traurig. Und es ist ein stetiger Kampf, weil ich kann es mir nicht leisten, unheilig zu leben. Weil ich Talente bekommen habe, ne, und Verantwortung für Menschen habe. Ich bin verpflichtet, als Hirte vorauszugehen. So ein gutes Vorbild zu sein. Ne? Ich kann es mir nicht leisten, ein Hirte zu sein, der mit der Gruppe latscht, ne, und wartet, dass einer der Schafe irgendwie Vorbild für einen Hirten ist. Ne? Sondern ich bin der Idiot halt, ne, der halt sagen muss, scheiße, ich muss verzichten jetzt. Naja, dann mache ich es halt. Ne? Aber ich sehe auch, wenn ich in meiner Torheit lebe, in Gottlosigkeit, dann kämpfe ich auch nicht im Geist für die Leute. Ich habe auch gar keinen Platz dafür. Ja. Habe ich nicht viel Energie, frage nicht um Weisheit oder Kenntnis, bevor ich mit jemandem rede. Ja. Sondern komme einfach mit meinen Überzeugungen und meinen Erfahrungen. Ja. Und batsche da was hin wie Hiobs Freunde. So. Und genauso ist es auch der Mann in der Ehe. Ja. Jesus hat gesagt, der Mann soll seine Frau so lieben wie Christus die Gemeinde. Das ist die Pflicht, die ein Ehemann hat. Das gehört mit zu dem Eheversprechen, das man dann gibt, wenn man sagt, ja, ich möchte mit dieser Frau mein Leben verbringen. Ja, so ein, dann bedeutet das, in dem Punkt bin ich der Hirte und eigentlich bin ich dann der Arsch von beiden. Weil ich habe mich verpflichtet, meiner Frau Gnade zu geben, auch wenn sie mir keine gibt. Ich habe mich verpflichtet, meiner Frau zu dienen, auch wenn sie mir nicht dient. Ich habe mich verpflichtet, so meine Frau zu lieben, selbst wenn sie mich nicht liebt. Habe mich verpflichtet, zuerst alles niederzulegen und selbst zu sterben, so dass meine Frau vielleicht erkennt, hey, das sieht gut aus, das lohnt sich, mache ich mit. Ne? Ob ich nur will oder nicht, ob das meiner Natur liegt oder nicht, ob ich der größte Egoist bin in der Welt oder nicht, will ich ein guter Ehemann sein, habe ich mich verpflichtet. Als erstes aufzugeben, als erstes Gott zu suchen. Ne? Also überlegt euch, ob ihr heiratet. Die Frau hat auch ein Versprechen abzugeben, übrigens. Ne? Dem Trottel zu vertrauen und zu helfen, dass der irgendwie klarkommt und nicht alles in den Sand setzt. Ne? Aber trotzdem mit Demut und nicht als jemand mit der Peitsche. Ne? Und manchmal, und das habe ich hier in der Gemeinde gemerkt, manchmal muss man sich der Torheit des anderen unterordnen. Obwohl man weiß, dass es eigentlich anders jetzt besser wäre oder heiliger oder stärker, heißt es halt manchmal, dass der Stärkere sich runterbeugt und einfach mit dumm ist. Ja. Aber nur so kann es funktionieren. Ne? In der Gemeinde, in der Ehe, mit Gott, überall. Ja. Christus hat uns echt viel gegeben, aber was er uns auch gegeben hat, ist eine Last. Wir sind zu ihm gekommen, hat er gesagt, mit vielen Lasten. Ja. Aber jetzt haben wir ihn und wir dürfen diese ganzen Lasten, die wir zu tragen haben als Mensch, wie jeder andere Gottlose auch, aber wir können ihm diese ganzen Lasten geben. Alles das, was uns so beschwert. Ja. Und er gibt uns eine andere Last zurück. Und die ist nicht so schwer. Die ist leicht, sagt er. Die ist bemessen. Also wenn du dich zu beschwert fühlst als Christ, dann trägst du zusätzlich Lasten noch mit dir rum. Das ist nicht Gott, der dir das draufpackt. Aber Christus hat gesagt, wer sich für mich entscheidet, der muss mich ernst nehmen. Und das kann ich voll nachvollziehen. Macht auch Sinn. Ich sehe so viele Ehen, die so kaputt sind oder so lieblos oder kaputt gegangen sind, und das wundert mich nicht. Ja. Ich habe meine Frau geheiratet und ich habe von ihr erwartet, und das tue ich auch jetzt, ob sie es mir nur geben kann oder nicht, aber ne, ich erwarte schon, dass sie es das auch ernst meint mit mir. Logisch. Ich erwarte schon, dass sie sich investiert in meinen Leben und mein Problem. Ne, dass sie da ist für mich, wenn ich sie brauche. Dass sie mir treu ist und nicht allen möglichen Männern hinterherguckt oder sich mit Gedanken befasst, vielleicht wäre es mit dem Mann schöner, mein Leben oder sonst was. Ne? Die hat halt mich Trottel bekommen und gut so. Ne? Und genauso ist es mit Gott auch. Er hat den Bund gemacht, der Ehe mit uns. Ne? Und er wusste, worauf er sich da einlässt. Ne, eigentlich ist für Gott nur ein Minusgeschäft, aber trotzdem hat er es gemacht, weil er uns zuerst geliebt hat. Von daher verstehe ich manchmal mein eigenes Fleisch nicht, mein eigenes Herz, ne, wie ich manchmal einfach damit umgehe. Ne. Wie lieblos ich sein kann, wie wertlos manchmal Gott einfach in der Art, wie ich mit ihm umgehe oder lebe, halt wie wertlos er ist manchmal für mich. Ne? Manchmal ist er nicht das Erste, was ich suche oder das, wo ich eins werden will, sondern ne, mach mich eins mit allem Möglichen. So ein Aber trotzdem hat er uns versprochen, ich bin treu, auch wenn du untreu bist. Ja. Du hast keinen Zorn mehr, keinen Stein in Gottes Hand, der auf uns gerichtet ist. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Die Wahrheit, die wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Dass dieser neue Bund, unser Jesus kommt, unser Jesus ist gekommen. Die Vergebung Gottes, das größte Geschenk der Liebe. Unabhängig von dem, was er dafür bekommt, gibt er. Und die Wahrheit, unser Christus, der gekommen ist, der uns Gerechtigkeit gebracht hat, weil er für uns gestorben ist und dadurch Frieden geschaffen hat zwischen Gott und Mensch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen. Doch das Bild hat Jesus oft benutzt für das Wort Gottes, für das Licht in der Dunkelheit. Ne? Und ich weiß noch, in meiner Zeit, wo ich nichts von Christus gehört habe, wo ich wirklich am Ende meiner Suche nur noch nach Wahrheit gesucht habe, und ich habe es in keiner Religion gefunden und bei keinem Menschen und auch nicht in meinen Träumen, so, die ich gelebt habe, die waren noch nicht in einem Drogenrausch oder im Sexrausch oder im Arbeitsrausch oder im Ausgeben von Geldrausch, das waren alles nur Lügen. Ne? Ich habe das mein Leben lang im Fernsehen gesehen und von Menschen gehört, und dann hatte ich's. Und es hat sich herausgestellt als Fehl. Ne? Fehl News. Nee, Fake News. Ne? Und doch strebt die ganze gottlose Menschheit danach. Was ist Fake? Und als ich dann die Worte von Christus erstmal gehört habe, ich weiß, manche hat das nicht so berührt, aber mich, weil ich habe echt nach Wahrheit gesucht. Ich habe nach wahrer Liebe gesucht und die war meine Hollywood-Liebe-Denken. Das war schon lange klar. Das ist Fake News. Ne? Und ich habe das gesucht und ich habe es nicht gefunden. Und dann höre ich, was Gott sagt. Und jedes Wort war pures Gold. Für mich war sein Wort, diese Wahrheit, die ich da gehört habe, und die Liebe, die daraus kam, das war wirklich süß wie Honig in meinem Mund. Und je mehr ich gelesen habe und je mehr ich gehört habe, desto mehr habe ich mich in diesen Gott verliebt. Das ist Licht. Ich stand mein Leben lang in der Dunkelheit und jeder wollte mir helfen oder sagen, was gut ist für mich. Ne? Aber die einzige Wahrheit, die ich wirklich in meinem ganzen Leben gefunden habe, ist die ich hier höre und die ich in meinem Herzen höre vom Heiligen Geist. Ne? Und jetzt sind wir dieses Licht, diese Wahrheit in diesen Fake News hier, in dieser Dunkelheit. Und ich merke das, wie schnell ich vergesse. Jetzt gerade habe ich so einen Lauf, wo ich ab und zu einfach mal durchblättere, weil wir unsere Klobibel oben wieder haben. Jetzt sind unsere Kinder endlich alt genug und zerreißen oder bemalen die Bibel nicht. Und das tut gut, weil ne, ich spiele ja nicht mehr oder gucke jetzt hier groß auf dem Handy tagsüber so, sondern sitze auf dem Klo. Was machst du da? Ne? Nachdenken tue ich eh schon den ganzen Tag jetzt. Habe ja nichts anderes zu tun. Ne, außer wenn ich hier arbeite. Also liegt da die Bibel und ich schnapp mir die Bibel einfach. Früher saß ich da, hab Solitär gespielt. Eine halbe Stunde, bis der Arsch weht hat. Heute sitze ich auf dem Klo und lies dann Bibel und bete und denk nach. Ne, und das tut gut, weil ich habe das alles schon gelesen und ich weiß genau, wenn ich anfange, wie das endet. Meistens, nicht immer. Ne, aber ich werde erinnert und nehme es mit in den Tag und irgendwie kommt es immer zur Anwendung. Ja. Lass das Wort reichlich wohnen in dir, ne? Heißt es irgendwo. Wasche Bild Ehe jetzt als Ehemann das Wasserbad des Wortes, ne? Um die Gedanken zu reinigen. So oft, dass da Ängste sind oder Nöte oder ich einfach querdenke und ich lese irgendwas und auf einmal spricht der Heilige Geist genau das an und meine Gedanken werden wieder gerade. Ne? Ich habe das gemerkt jetzt und das ist wirklich so. Wenn ich gottlose Gedanken aufnehme, dann habe ich auch diese gottlosen Gedanken. Ob durch Fernsehen, durch soziale Medien oder durch irgendwas anderem, ne? Durch die Leute, mit denen wir arbeiten tagsüber oder sonst wie. Habe ich gottesfürchtige Gedanken, die ich aufnehme, höre und sehe, ob durch Reden mit jemandem, durch Buchlesen, durch die Bibel lesen oder was auch immer. Drüber nachdenken, Zeit nehmen, ne, über Gott. Aber habe ich gottesfürchtige Gedanken, die ich esse und aufnehme, habe ich auch gottesfürchtige Gedanken. Im Tag. Und das stimmt, das, was ich sehe, das werde ich ernten. Das, was ich esse, das kommt doch wieder raus. Naja, das macht jetzt nicht viel Sinn. Aber wisst schon, was ich meine, ne? Ich meine, ist wichtig, dass wir die Wahrheit auch aufnehmen und genießen. Ne? Und ich kenne das von mir, in Zeiten, wo ich zu viel Kompromisse gemacht habe oder mein Herz ein bisschen zu weit entfernt habe, zu viel Gottloses drinne hatte, aber ich an dem Punkt war, wie der Psalmist hier, wo er sagte, komm zurück, ich bin nicht mehr zufrieden damit. Ne? Habe ich dann gesagt, ich fange wieder an mit Bibellesen, hab's gelesen, langweilig. Ne, lese weiter und sag, oh, sag mir gar nicht, Gott, ich will, dass du redest, so, ich bin doch hier und, ne, und es macht einfach ne, das Wort an sich ist tot, ohne den Heiligen Geist. Oder ich sag dann, gut, dann bete ich halt, ne? Und du fängst an zu beten. Was soll ich jetzt beten? Ne? Und dann betest halt das Erste, was dir in den Sinn kommt, und auf einmal beim zweiten Satz bist du schon ganz woanders, ne? Bist du irgendwann dich schüttelst und sagst so, ah, ich wollte ja beten, ne? Und dann, ach, jetzt auch nicht mehr. YouTube. Ne? Aber trotzdem. Selbst diese kurze Schreie, und manchmal ist es nur ein Stöhnen, was wir bringen können, steht sogar im Neuen Testament und der Heilige Geist übersetzt unser Stöhnen. Und manchmal ist es da nicht mehr. Ich liebe dieses eine Lied, das wir nicht mehr so oft singen, weil ich es zu oft gesungen habe, aber ich singe es trotzdem immer noch für mich, immer wenn ich die Gitarre in der Hand habe. Das ist alles, was ich dir gerade sagen kann. Ne? Das ist alles, was ich gerade habe, das ist alles, was ich gerade sagen kann oder was auch immer. Ne? Aber manchmal habe ich halt echt nicht mehr als einfach nur diesen Wunsch, mehr Gottesfurcht in meinem Leben wieder zu haben, mehr Gott. Ich kann es nicht, aber ich will's. Und Jesus hat gesagt, das reicht aus. Weil er hat nur gesagt, gib mir, lieb mich mit deinem ganzen Herzen, lieb mich mit deinem ganzen Verstand, lieb mich mit deiner ganzen Kraft und lieb mich mit deiner ganzen Seele. Also mit deinen Emotionen und Leidenschaft, mit deinen Talenten, mit deinem Verstand, mit deinen Gedanken und die Zeit, was du damit machst, mit dem, was du tust, mit der Kraft, ne? Mit dem, was für dich wichtig ist und wertvoll, lieb mich mit allem, was du hast, ne? Und manchmal ist es mehr. Manchmal ist es weniger, aber ich gebe alles. Und das reicht. Weil ich kann nicht jemand anderes sein, der ich gerade bin. Ne? Das musste ich hier auch schmerzhaft lernen, so weil ich aus anderen gern jemand anderes verlangt habe, dass jemand anders heiliger ist, als er ist. Das geht nicht. Genauso wenig, wie ich von meinem Kind erwarten kann, sich reifer zu benehmen. Ne? Oder meine Frau verlangen kann, dass sie heiliger ist oder eine tollere Ehefrau. Ne? Das geht nicht. Und wenn ich mit Gott im Privaten bin, dann akzeptiere ich das für mich. Ne? Ja, ich kann ja nicht anders. Ich bin ja der, ich bin. Aber die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit wird vom Himmel herabschauen. Und Jesus ist da oben und er tut Fürbitte für uns. Erst die Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit und sonst ist da nichts gerecht. So viele gute Werke, die ich tue, so viele Kämpfe im Gebet, die ich mache, so viel Dienst, so viel Vergebung, wenn sich irgendjemand wieder trottelig benimmt oder hochmütig, so viel, dass ich selber mich kreuzige und auf mich verzichte, um jemand anderes zu segnen. Ne? Aber trotzdem macht mich das alles nicht gerechter. Wir haben schon gesehen, wir sind komplett gewaschen und komplett eingekleidet. Wir sind gebadet. Ne? Und Jesus sagte nicht, dass wir uns noch Strümpfe oder so dazu verdienen können. Wir können uns nicht heiliger mehr machen, als wir sind. Und wir können uns auch nicht mehr gerechter machen, als wir sind. Das, was Gott aber tut, ist, weil er in unserem Herzen wohnt, uns immer mehr in sein Bild zu verwandeln. So, dass wir uns gerechter und heiliger benehmen. Trotzdem werden wir nie er werden hier auf Erden. Aber das ist wichtig, dass wir bereit sind dafür, Wahrheit aufzunehmen und nicht nur gerecht zu sein, weil das sind wir, also in Christus zu bleiben, sondern auch gerecht zu tun. Ja. Sondern weil es nicht mehr um uns geht, sondern um unseren Nächsten. Dann wird der Herr auch das Gute geben. Und das kann ich bestätigen. Ja. Wenn ich Christus in meinem Kopf habe und in meinem Herzen und wenn ich in seinem Blut stehe, in seiner Gerechtigkeit und Vergebung, und wenn ich bereitwillig bin und bußwillig bin, wenn ich will, das umkehren will und auch den ersten Schritt tue und mich in den Kampf stelle mit meiner Gottlosigkeit und sage, nein, ich werde jetzt sauber laufen, bitte. Du hast mir gezeigt, das ist Torheit und Verschwendung. Ich akzeptiere das und ich lege das jetzt zur Seite. Auch ob ich es mir nun morgen wieder nehme oder nicht, ist jetzt dahingestellt. Ich gehe einfach jetzt davon aus, du machst das irgendwie und ersetzt es mit was Gutem. Ja. Dann sieht man auch das Gute in seinem Leben. Ich sehe das in meinem Leben wenn ich gottlos denke und gottlos lebe und gottlos tue, werde ich echt genervt. Von mir selbst auch und von meiner Umgebung, von den Menschen, von meiner Familie, auch vom Dienen oder vom Beten oder von Gott. Ich bin, werd, fang an zu meckern und unzufrieden zu sein. Und das, was ich habe, reicht nicht mehr. Dann will ich Besseres, weil ich ja, das ist ja nur, wenn man sich was anderes wünscht und denkt, das ist besser, was es vielleicht doch ist, aber man selber macht, ist nicht besser, wenn man es hat. Ne? So auch, wenn man sich's vorher einreden will. Aber ne, es zeigt ja eigentlich nur, dass das Herz gerade einfach nicht im Frieden ist, in Gottes. Ansonsten wäre ich hier mit dem, was ich habe, und würde es anwenden, so freudig, wie ich bin. Und einfach darauf vertrauen, wenn Gott es noch besser will, dann wird er mir die Werkzeuge dazu dann geben, im richtigen Moment. Oder mich besser machen, mir Gaben geben und dann tue ich es noch besser. Ne? Bis dahin tue ich mein Bestes in dem Moment, wo ich bin. Heute, jetzt, hier. Ich sehe immer mehr Gutes und habe immer mehr Dank. Auf einmal schreibe ich Lieder, die lustig sind oder freudig. Warum? Weil ich diese Freude habe. Ja. Ist wunderbar, in Gott zu ruhen, weil dann wird man zufrieden. Und auf einmal geht diese gottlose Blindheit weg und man hat diese gottesfürchtige Klarsicht, und man sieht einfach nur, Mann, bin ich gesegnet. Mann, sind die Leute in der Gemeinde hier gesegnet. Tolle Menschen. Christus, der was tut. Ne? So viel schon getan hat. Tolle Ehe. Tolle Frau. Ne? Auf einmal nervt es mich nicht mehr, was auch immer mich nervt, ne? Ist egal. Dass der Pfefferstreuer immer in der Küche steht. Ich habe den Pfefferstreuer repariert, da oben den kleinen aus Holz. Jetzt haben wir Pfeffer wieder zum Streuen in der Küche. Ne? Aber es gibt halt, ne, je näher man sich kennt und je intimer man wird, auch Gemeinde, Familie, dann irgendwo gibt es immer Bereiche, die einem auf den Sack gehen. Ne? Wie Socken, die rumliegen oder Zahnpasta, die ausgespuckt wird, aber nicht weggewischt, ne, meine Kinder. Und warum auch immer, unser Spiegel sieht aus wie eine Zahnpasta-Explosion. Warum auch immer, ne? Wie man sich so die Zähne putzen kann, dass der Spiegel so pervers dreckig ist, dann weiß nicht. Aber es nervt, ne? Und du regst dich immer mehr auf über Kleinigkeiten. Das ist halt eben das. Wenn wir gottlos bleiben, werden die Probleme, die erst groß waren, wo wir uns aufgeregt haben und unzufrieden sind, werden immer kleiner eigentlich. Ne? Aber wirken immer größer. Bis du irgendwann an einem Punkt bist, wo du dich über die klitzekleinsten Sachen so aufbläst, die Dinger so, dass sie riesig wirken für dich. Ne? Obwohl es eigentlich überhaupt keinen Grund ist, da irgendwie. Ne? Und dann bist du nämlich der, der dann da steht, auch vor Jesus im Gebet, so, ne, da steht es und das, guck mal, der Balken da. Ne? Oder guck mal, den Splitter da an dem Auge. So, ne? Obwohl du so einen riesen Balken hast und das überhaupt nicht mehr erkennst, weil du so blind geworden bist. Ne? So ein, weißt du, wie viel Splitter ein Balken hat? Eine Menge. Ja. So ein, aber wenn du in Christus bist und dir bewusst bist, wer du bist, dass du nicht gerecht bist, dass du komplett heil gemacht bist und da kein Zorn mehr ist zwischen dir und Gott, weil er dich liebt. Wenn du ihn suchst mit deinem Herzen und treu bist, in dem bei ihm zu harren und ihn zu suchen und ihm zu vertrauen, dann wirst du auch zufrieden und ruhig. Ja. Und dann wird die Freude wachsen, weil du erkennst, dass alles gut ist. Ja. Dann lässt du deine Lasten los, die dich so bedrücken und dich so traurig machen. Ja. Und du akzeptierst nur noch die Sachen, die Gott in deinem Leben haben will. So, die vielleicht auch nicht leicht sind, aber viel leichter zu ertragen als die Mist, den ich mir auftue. Das ist das Geschenk Christus. Und dann wird der Herr das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Christus hat das versprochen, hat gesagt, bleib in mir, ich bleib dann in dir, bleib in mir und du wirst gute Frucht bringen, hundertfältig zum Teil. Ich bin der Weinstock, du bist die Rebe. Du bist aus mir gewachsen und die Frucht kommt automatisch, weil ich die Power dazu habe. So, ne, er hat es uns echt leicht gemacht. Christus hat nicht gesagt, so ein, ja, du musst bei mir sein, am Weinstock, so ein, aber dann musst du noch ein richtig klasse Beter werden. Und ein toller Diener. Ganz gottesfürchtig. Keine Witze mehr. So ein, dich sauber anziehen und diesen ganzen gottlosen und weltlichen Kram wegschmeißen. Jedes Wort studieren, und zwar im Hebräischen, bitte. So ein, ne, dich mit Doktor, Professor, weiß nichts beschäftigen in der Theologie, der über alle geschichtlichen Dinger Bescheid weiß und sonst was, ne, damit du noch tiefer sehen kannst, in was auch immer man da sieht. So ein, sondern das, was Christus gesagt hat, ist, damit wir hundertfältig Frucht bringen, bleib in mir. Bleib einfach in mir. Bleib mir treu. Und das Tolle ist, das ist dieses Geschenk der Liebe, diese Gnade. Wenn ich in ihm bin, bete ich viel mehr, liebe viel mehr, habe viel mehr Raum in mir und denke viel öfters an andere, habe viel mehr Kraft und Lust, da reinzukämpfen, habe viel mehr, viel süßer das Wort, wenn ich es lese. So, auf einmal macht alles viel mehr Sinn. Ne? Das kommt aber nur daher, dass ich mich Jesus nähere. Christus macht zufrieden. Und der letzte Vers. Gerechtigkeit wird von ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Die Gerechtigkeit Christus wird vor uns hergehen und das tut er dann. Und zwar sichtbar und hörbar. Ne? Unser guter Hirte, der auf jeden Fall dieser gute Hirte ist, der sich selbst tötet, sein Wesen und sein, was auch immer, seine Überzeugungen so ein, und ein Vorbild ist und mir vorlebt und vorzeigt, so, gucke. Es lohnt sich. Ne? Wenn ich meinen Christus beobachte und ihn angucke, dann denke ich nur, wow, ich möchte so sein wie er. Ne? Wenn ich manchmal euch angucke, dann denke ich, nee, so will ich nicht sein. Ja, auch wenn wir uns manchmal so ausspielen, als ob wir voll das Vorbild sind und voll den Durchblick und die Freiheit haben, so, ne? Aber mein Christus ist anders, ne? Den gucke ich an und ich weiß genau, jo, das ist gut. Das ist Wahrheit. Das ist ein Vorbild. Das ist ein Mann, ne? So möchte ich sein. Bei der bringt Segen für alle um ihn drumherum. Was er anfasst, das gelingt. Wenn er Worte sagt, dann berührt das und dann gibt das eine Frucht, die einfach nur schmeckt und satt macht, ne? Und wahrscheinlich war Jesus vielleicht ein total langweiliger Mensch. Ich weiß nicht, ob er vielleicht monoton geredet hat. Paulus war auch keiner, steht irgendwo, der total beeindruckt hat. Oh, übercharismatischer Typ da. Ne? So ein, ich weiß nicht, ob die Gerüchte stimmen, diese Sache. Deswegen sage ich es nicht auch von Jesus, wissen wir, wie er war. Ne? Steht irgendwo in Jesaja, glaube ich, wo gesagt wird, dass es ein Typ ist, der nicht auffällt in der Masse. Jemanden, den man anguckt und denkt so, naja, ne? So ein Christus war nicht so wie auf diesen Plakaten in der Kirche, ne? So dieser Superdeutsche, der da ankommt, so mit seinem lockigen Haar, so wie Thomas Gottschalk, so ein, ne, und seinen blauen Augen, so ein, sondern, oder dieser wunderschöne Jude, ne? Dieser Adonis. So einen, den man anguckt und sagt, ja, dem möchte ich nachfolgen, als ob er ein Popstar ist, sondern Christus war verachtet. Ne? Aber trotzdem, das Innere, sein Charakter und seine Art, sein Vorbild, das er gegeben hat, für Reinheit und Wahrheit und Liebe, die Menschen, die ihn anguckt, haben gesagt, so will ich sein. Das will ich auch. Und das ist eine Sache, die ich als Christ lernen musste, weil mir war das immer, ich war Künstler, schon immer irgendwie seit der Geburt, immer schon eine Diva, ne? Immer schon ein Selbstdarsteller. Mir war es immer wichtig, irgendwie auch zu zeigen, wer ich bin, wovon ich überzeugt bin, ne? Und mein Wirken bei Menschen war mir immer wichtig. Ich bin froh, dass es keine Fotos mehr gibt von meiner Zeit, in meiner Drogenzeit als Künstler. Aber ich bin auf jeden Fall aufgefallen in den grauen Dessau. Aber, ne, aber dann komme ich zu Christus und er zeigt mir so, hey, so eine Christen brauche ich nicht, du musst es nicht sein. Die Welt soll nicht dich von außen betrachten, ohne dass du ein Wort sagst oder tust und denken, wow, toller Mann. Den möchte ich hören. Du musst nicht dieser tolle Redner sein, der perfekte Worte nimmt. Ich will nicht, dass die Menschen dich hören, sondern mich, wenn ich rede. Ja, und manchmal hört man Christus viel besser durch einen Trottel, ja, als durch schlaue Worte, die man überhaupt nicht versteht. Ja. Brauche keinen Showmann, der einen riesen Trara macht, sodass die Menschen immer wieder kommen, weil diese Unterhaltung so wunderbar ist und der Gottesdienst so perfekt gestaltet ist. Ich will nicht, dass die Künstler sehen oder die Schönheit, was Menschen tun können, sondern ich will, dass die zum Gottesdienst kommen und mich sehen, meine Schönheit erkennen. Und staunen und preisen. Und das war echt schwer für mich. Ist auch jetzt manchmal. Ich habe Christen kennengelernt, zum Beispiel den, durch den ich zum Glauben gekommen bin, der Moritz. So ein hager Typ. Du kennst ihn halt noch nicht, deswegen sage ich es nochmal. Mit Brille, Medizinstudent. Ne, damals war er noch nicht so, halt irgendwie wie so ein Öko angezogen, so, aber nicht cool, Öko, ne? Kein Mensch, den man so, also nicht sehr charismatisch, sag ich mal, ne? Aber trotzdem war das einer der Menschen, die mich bis dahin am meisten beeindruckt haben und fasziniert haben. Ne? Weil das, was er gesagt hat und so, wie er sich verhalten hat und reagiert hat, das habe ich nicht gesehen vorher und gehört, ne? Jesus geht vor und Jesus bereitet uns den Weg. Und das ist was Wunderschönes. Das ist das Bild, das wir auch letztens hatten. Im letzten Psalm, glaube ich, war das. Dieses Wegbereiten, ne? Was man für Könige getan hat, wenn sie kamen, oder wichtige Menschen. Jeder mit, wo sein Acker angrenzte, ist raus und musste den Weg räumen. Äste, Hucke weg und so weiter, weil die Kammen halt so hart waren. Und das macht Christus für uns. Und wir laufen lang wie die Prinzessin auf der Erbse, ne, und sagen, ah, schon wieder ein Stein, ne, und fangen an zu heulen und werfen uns auf den Boden rum, so ein, ne, und sehen überhaupt nicht drauf, so, dass Christus diesen fetten Brocken weggemacht hat, über den wir hätten klettern müssen, ne. Da liegt ein Ast. Oh, ich bin ausgerutscht. So schwer. Ne? Und erkennen überhaupt nicht so, was für Stämme Christus da aus dem Weg geräumt hat. Eine Spinne! Ne? Und wir sind total verängstigt und cremen uns zusammen. Wie kann es sein, dass Gott so was Schreckliches in mein Leben lässt? Ne? Was mich bestimmt fressen wird und vergiften oder sonst was. Und ziehen uns in Panik zurück und erkennen überhaupt nicht, dass Christus den Löwen links und rechts nicht gewährt, uns zu zerfleischen. Ne? Dass er vorher schon dem Wolf eins auf die Schnauze gegeben hat, dass er wegrennt. Weißt du, Christus bereitet uns den Weg. Aber wir, wenn wir nicht auf ihn sehen und auf das, was er tut in unserem Leben, und Christus erkennen, wird auch nicht viel Spaß sein und Frieden und Kraft. Ne? Und da brauche ich mich nicht wundern und dann meckern, so dass keine Kraft und kein Frieden und keine Freude in meinem Leben ist. Ne? Und ich keine Frucht sehe und so, wenn ich mich nur mit der Welt beschäftige und Gott total vergesse und es einfach so abrechne als, es gibt auch keinen Ausweg. Es war schon immer so und es wird auch so bleiben, weil ich ein Mensch bin und ein Sünder. Ne? Aber das ist eine Lüge. Fake News. Die Wahrheit ist so, dass Christus die ganze Zeit da ist und für uns ist und dass Christus sich für uns Christen hier auf Erden, bis wir bei ihm sind, glaube ich, nichts mehr wünscht, als dass wir bereit sind, einfach abzugeben von dem, was wir so festhalten und unsere Götzen einfach verbrennen. Herr, ich danke für diese Gnade und diese Liebe, für diesen neuen Bund, den du geschaffen hast. Da ist so viel mehr als das, was war. Ja. Und auch du hast so viele neue Seiten offenbart in diesem neuen Bund als vorher. So viele Seiten, die so nah sind und so. Ja, du hast die innigsten Beziehungen, die ein Mensch haben kann mit anderen Menschen, benutzt für dich und uns. Und da ist so viel Sicherheit. Ja. Hilf uns, dass wir nicht zur Torheit immer wieder zurückdrehen, sondern, oder uns in Torheit bewegen, sondern lehre uns und red zu uns und bring uns in Situationen, dass wir klug werden wollen. Und dass wir auch klug bleiben. Aber nicht hochmütig, sondern selbst wenn wir weise sind, man eine Zeit lang uns auch unterweisen lassen von anderen. Ja, du bist unsere Gerechtigkeit. Und dem kann ich nichts hinzufügen. Ja, und das Trankopfer, das wir vielleicht zu deinem Opfer hinzufügen können, das ist einfach ein Danke für dich. Ein Danke zu dir. Ein Erkennen von dem, was du geschaffen hast und gemacht hast. Ja. Unsere Kronen werden wir abnehmen, die wir uns verdient haben, unsere Siegeskränze und dir zu Füßen legen. Weil im Himmel wird jeder erkennen, dass du die ganze Zeit gewirkt hast und bewahrt hast und dass wir nur durch dich siegen. Ja, nur durch dich aufstehen können. Nur durch dich vergessen können. Ja. Wirk du mit deines Namens willen uns ein, sodass wir auch Wahrheit sind und Licht sind und Vorbilder für Menschen, die dich nicht haben. Dass andere Menschen an uns sehen, einfach so, dass es was Wundervolles gibt auf dieser Erde, was Bestand hat. Und hilf uns dabei auch, dich zu erkennen in unserem Alltag. Und mach du uns sehen, wenn wir gerade blind sind. Bist ein wundervoller Gott. Und ich bin dir so dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja, ich liebe dich auch. Amen.